Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. CDU, CSU und FDP wollen morgen ihren koalitionsinternen Streit über die Betriebsdauer von Atomkraftwerken beilegen. Die Befürworter deutlich längerer Laufzeiten, wie Bayerns Umweltminister Söder, warben deshalb heute noch einmal für ihre Position. Bundesumweltminister Röttgen hat sich dagegen für einen relativ kurzen Zeitraum ausgesprochen. Einem Rechtsgutachten von Greenpeace zufolge könnte die Regierung vor einer weiteren Hürde stehen. Die EU-Kommission habe bei dem Thema ein Mitspracherecht.
30 Jahre Umweltaktivismus. Greenpeace feiert in München Jubiläum und freut sich über ein Rechtsgutachten, das man selbst in Auftrag gegeben hat. Danach haben neben der Bundesregierung nicht nur die Bundesländer mitzureden bei der Laufzeitverlängerung deutscher Kernkraftwerke, sondern auch die EU.
Es ist so, dass laut Euratom-Vertrag jedes Land, bevor sie eine Änderung vornehmen, was radioaktive Auswirkungen haben könnte, eine Genehmigung oder eine Stellungnahme der Europäischen Kommission einholen muss.
Also alles noch komplizierter und langwieriger. Doch in der Koalition bezweifelt man die Aussagekraft des Gutachtens. Die CSU bleibt bei ihrer Forderung nach einer deutlichen Verlängerung der Laufzeiten.
Ich erwarte mir, dass wir der Kanzlerin den Rücken stärken, dass am Ende 15 Jahre für die neuen Kraftwerke kommen und 10 Jahre für die Verlängerung der alten Kraftwerke notwendig ist. Das ist ein vernünftiger Kompromiss.
Am liebsten unter 10 Jahren hätte es der Bundesumweltminister, der auch höhere und teurere Sicherheitsstandards durchsetzen will. Vor dem morgigen Atomgipfel im Kanzleramt will er allerdings nur so viel sagen.
Ich glaube, dass wir alle zu einer Entscheidung kommen wollen und auch werden.
Mehr oder weniger zusätzliche Jahre für die Atomkraftwerke. Egal, was im Kanzleramt an Laufzeitverlängerung beschlossen wird, die Opposition will auf jeden Fall vors Bundesverfassungsgericht.
Ich glaube, dass die Sicherheit der deutschen Bevölkerung gegen Geld verkauft werden wird. Denn alte Atomkraftwerke länger laufen zu lassen, dafür, dass die Bundesregierung Geld kriegt, ist natürlich eigentlich ein schlimmer Ablasshandel.
Wir werden, wenn der Versuch gemacht wird, am Bundesrat vorbei die Laufzeiten zu verlängern, selbstverständlich klagen.
Und darauf wird es wohl hinauslaufen, denn dass morgen eine Verlängerung der Laufzeiten beschlossen wird, gilt als wahrscheinlich. Schließlich hat sich die Kanzlerin vorgenommen, künftig mehr Entschlossenheit zu zeigen und schnellere Entscheidungen herbeizuführen. Sie selbst, wie auch die Mehrheit von Schwarz-Gelb, ist für eine Laufzeitverlängerung von mindestens 10 Jahren. Da wird es Bundesumweltminister Röttgen schwer haben, gegenzuhalten.
Immer mehr Politiker fordern eine offene und sachliche Debatte über die Integration von Zuwanderern. Bundeskanzlerin Merkel sprach sich in der Bild am Sonntag dafür aus, Probleme im Zusammenleben mit Migranten offen anzusprechen. Ähnlich äußerten sich Verteidigungsminister zu Guttenberg und SPD-Chef Gabriel in Interviews. Gabriel verlangte von der Regierung einen Integrationsplan. Die Eingliederung ausländischer junger Menschen müsse überprüfbar sein. Die Politik müsse sich am Alltag messen lassen. Der afghanische Präsident Karzai hat die Einsetzung eines sogenannten Friedensrates angekündigt. Ziel ist es, Verhandlungen mit Vertretern der radikal-islamischen Taliban in die Wege zu leiten und die kriegerischen Auseinandersetzungen zu beenden. Dem Gremium sollen unter anderem einflussreiche Stammesführer angehören.
Dass die Gewalt in Afghanistan nicht abebbt, zeigen diese aktuellen Bilder aus Kunduz. Hier starben 7 Menschen durch den Anschlag eines Selbstmordattentäters. Er zündete seinen Sprengsatz mitten auf einem belebten Markt. Unter den Opfern sind 4 Polizisten. Heute, auf den Tag genau, jährt sich der NATO-Luftangriff auf entführte Tanklastzüge, den die Bundeswehr angefordert hatte. Damals starben 142 Menschen in der Nähe von Kunduz.
In Dublin haben Kriegsgegner den früheren britischen Premierminister Blair mit Protesten empfangen. Sie warfen mit Eiern und Schuhen auf den Politiker, als er vor einer Signierstunde für seine Memoiren aus dem Auto stieg. In seinem Buch verteidigt der langjährige Chef der Labour-Partei seine Entscheidung für den Einmarsch der Briten im Irak 2003.
Massives Polizeiaufgebot, heftiger Protest in Dublin. Kriegsverbrecher steht auf Schildern. Tony Blair, Terrorist, rufen sie, werfen Schuhe und Eier. Eine Sandale landet auf seinem Auto, als der ehemalige britische Premier zur Signierstunde für seine Biografie erscheint. In A Journey, zu Deutsch eine Reise, lässt Blair seine Karriere Revue passieren. Die Kapitel Irak und Afghanistan sorgen für die schärfsten Kritiken. Das Blut Hunderttausender klebt an seinen Händen wegen der Entscheidungen seiner Regierungszeit. Sorry für die Aufregung hier, sagt Blair, doch die Feldzüge verteidigt er, trotz aller Opfer. Wie kann man nicht traurig sein darüber, dass Menschen gestorben sind? Das wäre ja unmenschlich. Doch fragt man, ob ich die Entscheidung bedauere, sage ich, ich übernehme die Verantwortung, aber ich bereue die Entscheidung nicht. Blair will es auch nicht als Zeichen der Reue verstanden wissen, dass er die Erlöse spendet. Von dem Buch, das bereits ein Bestseller ist, sollen Kriegsveteranen profitieren. Geld für Reha-Zentren beispielsweise. Die milde Gabe des Multimillionärs Blair stößt auch daheim in London auf heftige Kritik. Einfach mit Geld um sich zu werfen, damit kann man keine Vergebung kaufen. Das ist Blutgeld. In Dublin standen aber auch Anhänger zu Hunderten Schlange für ein Autogramm von Tony Blair. Er ist ein großer Politiker. Er hat mit Irak richtig entschieden. Er hat das Nordirland-Problem mitgelöst. Beifall und Buhrufe, 3 Jahre nach Amtsende. Blair hat als Regierungschef ausgedient, als Reizfigur offensichtlich noch nicht.
In mehreren Städten Frankreichs haben tausende Menschen gegen den Umgang der Regierung mit Roma protestiert. Wie in Paris forderten die Demonstranten ein Ende der Praxis, Roma in ihre Herkunftsländer zurückzuschicken. 8000 von ihnen mussten seit Jahresbeginn Frankreich verlassen. Die Regierung beruft sich auf eine EU-Richtlinie, wonach EU-Bürger nur dann länger als 3 Monate in einem anderen Mitgliedsland bleiben dürfen, wenn sie eine Arbeitsstelle oder ein bestimmtes Vermögen nachweisen. Tausende Menschen haben heute in Dortmund gegen Rechtsextremismus demonstriert. Anlass war eine Kundgebung von Neonazis im Hafengebiet der Stadt. Das Bundesverfassungsgericht hatte zuvor das von einem Verwaltungsgericht verhängte Verbot der Kundgebung aufgehoben.
Ein Parkplatz am Stadtrand von Dortmund. Hier erlaubte das Bundesverfassungsgericht den Rechten ihren Aufmarsch. Aber rund 500 Neonazis brachen aus, randalierten und zogen trotzdem in die Dortmunder Innenstadt. Die Polizei kesselte sie ein und löste die Kundgebung auf. Gegen den Aufmarsch der Rechten demonstrierten in Dortmund rund 10.000 Menschen. Sie fürchten, dass ihre Stadt zur Hochburg für Neonazis werden könnte. Denn die Rechtsextremen benutzen Dortmund seit 5 Jahren immer Anfang September für Kundgebungen. In den letzten Tagen hatten sie dafür sogar an Dortmunder Schulen geworben. Zu den rund 40 Demonstrationen gegen die Rechten hatten Kirchen und Parteien aufgerufen.
Ich glaube, dass es überhaupt nicht ausreicht, wie Politik bisher reagiert hat. Ich hoffe sehr, dass die neue Landesregierung endlich wirklich Maßnahmen ergreift, und zwar dauerhaft.
Am Rande der Gegendemonstrationen kam es aber auch zu Ausschreitungen zwischen Linksextremen und der Polizei. Über 100 Personen wurden dabei vorläufig festgenommen.
6 Wochen nach der Katastrophe bei der Love Parade ist in Duisburg noch einmal der 21 Opfer gedacht worden. Mehrere hundert Menschen versammelten sich am Unglückstunnel. Dort geht die offiziell erklärte Trauerzeit heute zu Ende. Morgen soll die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Bislang ist immer noch ungeklärt, wer die Verantwortung für das verheerende Unglück trägt.
In Gedanken sind sie bei den Opfern, die heute noch einmal zum Unglückstunnel gekommen sind. Ein Meer von Kerzen, auch Blumen und Briefe, alles muss weggeräumt werden. Dennoch, die Trauer soll in Duisburg weiterhin sichtbar sein. Deshalb hat der Bürgerkreis Gedenken einen Glaskubus aufgestellt. Ein Raum für Anteilnahme über das offizielle Ende der Trauerzeit hinaus.
Wir wollten keinen Kehrwagen hier durchschicken. Wir wollten schon zeigen, dass wir die Dinge ernst nehmen, dass wir sie auch in die Hand nehmen und das, was die Menschen hier zusammengetragen haben, als Zeichen ihrer Trauer auch aufbewahren wollen und wertschätzen wollen.
Aufräumarbeiten als Aufarbeitung, besonders wichtig für die Angehörigen der Opfer. Ebenfalls für Betroffene, die Massenpanik erlebt und überlebt haben. Auch Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger war nach Duisburg gekommen. Er nahm noch einmal die Polizei in Schutz.
Es ist nicht auszuschließen, dass in einem Einsatz mit einer solchen Dimension, in so chaotischen Verhältnissen, nicht jeder Polizeibeamte das Richtige getan hat. Aber ich bin mir sehr sicher, dass die Polizei im Rahmen dessen, was ihr möglich war, das Beste getan hat.
Morgen früh soll über die Straße an der Unglücksstelle wieder der Verkehr rollen. Doch auch wenn die Kerzen hier jetzt verschwunden sind, die Trauer, sie bleibt.
In Neuseeland sind bei einem Erdbeben der Stärke 7 mehrere Menschen verletzt worden, 2 von ihnen schwer. Das Epizentrum lag westlich der Stadt Christchurch auf der Südinsel des Landes. Dort wurden der Notstand und eine nächtliche Ausgangssperre ausgerufen.
Es dauerte nicht einmal eine Minute, richtete aber große Schäden an, das Erdbeben in Neuseeland. In den frühen Morgenstunden um 4.35 Uhr Ortszeit überraschte es die Menschen. Viele flohen sofort auf die Straße, trauten sich nicht mehr zurück in ihre Häuser. In den Stunden darauf kam es noch zu zahlreichen Nachbeben. Ich denke, wir als Nation können uns glücklich schätzen, dass es keine Todesopfer gab, trotz dieser fatalen Beben. Am heftigsten betroffen die Stadt Christchurch, die zweitgrößte Neuseelands. Das Beben zerstörte hier vor allen Dingen ältere Häuser. Straßen wurden aufgerissen. An vielen Orten fiel die Wasser- und Stromversorgung aus. An einigen Stellen brannte es, weil Gasleitungen geborsten waren. Der Bürgermeister verhängte den Notstand. Der Premierminister und einige Kabinettsmitglieder machten sich selbst ein Bild vom Ausmaß der Schäden und reisten ins Krisengebiet. Bisher können wir sagen, dass es wirklich schwere Schäden gab. Ich vermute, wir werden heute wohl nur eine Momentaufnahme bekommen, wie groß die Zerstörung wirklich ist. Den ganzen Tag übersuchten Rettungskräfte mit Spürhunden nach Verschütteten unter den Trümmern. Mittlerweile ist der internationale Flughafen wieder geöffnet. Erdbeben sind in Neuseeland keine Seltenheit. Das Land liegt in einem Gebiet, in dem zwei Erdplatten zusammenstoßen. Deshalb kommt es hier zu mehr als 14.000 Beben pro Jahr. Bei weniger als 10 gibt es nennenswerte Schäden. Ein so starkes Beben wie dieses, das müssen die Menschen hier aber nur selten erleben.
An der Unglücksmine in der chilenischen Atacama-Wüste ist ein neuer Spezialbohrer eingetroffen. Mit seiner Hilfe soll von morgen an ein zweiter Rettungsschacht gebohrt werden, der zu den 33 eingeschlossenen Bergleuten vorstoßen soll. Die Männer sitzen seit einem Monat in 700 Meter Tiefe fest.
Mit Applaus der Angehörigen wurde die zweite große Bohranlage empfangen. Die T-130 wurde von einem anderen Bergwerk im Norden Chiles abgezogen. Heute wird sie aufgebaut, morgen soll sie zu bohren beginnen. Die erste Rettungsbohrung hat inzwischen gute Fortschritte gemacht. Etwa 100 Meter tiefer am Berg gelegen, wird nun die zweite Rettungsbohrung angesetzt. In diesem Versuch liegen große Hoffnungen, denn die Bohrung nutzt einen schmalen Sondierungsschacht und könnte schneller vorankommen. Die Mine San José ist ein riesiges Labyrinth. Sie hat insgesamt 9000 Meter Tunnel, die mit Lastwagen befahren werden. Fast ganz unten befindet sich die Rettungskammer, in die sich die 33 Männer flüchten konnten. Dort haben sie durchaus etwas Bewegungsfreiheit. 200 Meter Tunnel gelten als sicher. Der betreuende Psychologe ist erstaunt über den Willen und die gute Verfassung der Männer. Ich bin besonders beeindruckt, dass sie schon einen Monat isoliert sind, ohne Tageslicht leben und es geht ihnen gut. Das ist wirklich überraschend. Vier Experten der US-Weltraumbehörde NASA hatten zuletzt die Rettungskräfte beraten. Wir sind sehr beeindruckt von der Qualität der medizinischen Betreuung der Minenarbeiter und ich bin besonders beeindruckt vom Mitgefühl und der Unterstützung, die die Familien bekommen. Und es wird noch eine weitere Rettungsbohrung geben.
Hier hinter mir wird bereits ein dritter Platz vorbereitet, so groß wie ein Fußballfeld. In Kürze soll hier eine Anlage aus der Erdölindustrie bohren. Dann wird es einen regelrechten Wettlauf geben, welcher der drei Bohrungen zuerst zu den Männern vordringen wird. Aber auch im günstigsten Fall werden die Eingeschlossenen wohl noch mindestens 2 Monate lang tief im Berg ausharren müssen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 5. September.
Das Hoch über Norwegen bestimmt in den kommenden beiden Tagen unser Wetter. Einen Schönheitsfehler gibt es morgen. Im Osten muss mit einzelnen Schauern gerechnet werden. Ab Dienstag ändert sich dann das Wetter wieder. Es wird wechselhafter. Heute Nacht fallen in der Osthälfte zunächst noch einzelne Schauer, die aber abklingen. Verbreitet ist es klar. In der Nähe von Flüssen bildet sich stellenweise Nebel. Am Tag viel Sonne, im Laufe des Tages zeigen sich lockere Quellwolken, die im Osten dichter werden und Schauer bringen können. Der Wind wird schwach, hier und da auch mäßig. Heute Nacht 5 bis 10 Grad, am Meer ist es milder, in ungünstigen Lagen bis 2 Grad. Am Tag 16 Grad im Vogtland und 22 Grad im Breisgau. Am Montag ist es meist sonnig, nur wenige Wolken, im Bergland wird es windiger. Am Dienstag in der Nordosthälfte viel Sonne, von Südwesten kommt Regen auf, teilweise ist es windig. Am Mittwoch unbeständiges Wetter, gebietsweise regnet es, auch einzelne Gewitter sind dabei.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.20 Uhr, heute mit Susanne Holz darin. Angst vor Krawallen, Hamburg, die Schanze und die Gewalttouristen und warum ein Bürgermeister auf Rügen eine Babyprämie aus eigener Tasche zahlt.